Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ob nun der Alltag der Menschen in Russland vom Krieg in der Ukraine geprägt wird oder auch nicht, je nach persönlicher Lage und Wohnort in diesem Riesenland. Heute ist in Russland ganz offiziell nicht Alltag, zumindest nicht, wenn es nach dem Willen von Wladimir Putin geht, denn der hat schon 2005 diesen Tag, den 4. November, zum Tag der Einheit des Volkes gemacht. Manchmal, zumindest in Deutschland, wird das auch Tag der nationalen Einheit genannt. Und offiziell, wenn es nach der Regierung geht, ist das der wichtigste Feiertag des Jahres. Und was dieser Tag heute, gerade jetzt, über 8 Monate nach dem Beginn des Einmarsches in der Ukraine bedeutet, das fragen wir Jan-Matti Dollbaum. Er ist Politikwissenschaftler und Slawist, Osteuropa- und Russlandkenner und neben anderen Büchern unter anderem auch Autor des Buchs Nawalny, seine Gegner, seine Ziele, seine Zukunft. Schönen guten Morgen, Herr Dollbaum.
Guten Morgen.
Wie schätzen Sie das ein, heute in diesem Jahr 2022? Welche Bedeutung hat dieser Feiertag für die Menschen in Russland heute?
Also man muss sagen, das haben Sie ja gerade schon kurz angesprochen, der Feiertag ist ein relativ neuer Feiertag im Feiertagskalender Russlands. 2004 wurde beschlossen, der einzuführen, 2005 zum ersten Mal gefeiert und er hat den Revolutionsfeiertag ersetzt, der ganz lange ganz wichtig war und der dann unter dem frühen Präsidenten Putin eben ersetzt wurde durch einen Tag, der eben nichts mehr mit der revolutionären, mit der sowjetischen Vergangenheit zu tun hat, sondern der sich jetzt bezieht auf das Ende der sogenannten Zeit der Wirren. Zu Beginn des 17. Jahrhunderts, als Moskau besetzt war von einem polnisch-litauischen Heer und dann von einem Volksaufstand dieses Heer vertrieben wurde und dann die Romanow-Dynastie beginnen konnte. Das heißt, er bezieht sich also auf ein Ereignis in der russischen Geschichte, was so eine Art Wehrhaftigkeit und Einheit des russischen Volkes symbolisieren soll. So, das ist sozusagen die Geschichte dahinter und die Symbolik, die das haben soll. Und dann wurde das eben sehr forciert von oben auch in die russische Gesellschaft reingetragen mit Filmen, mit Paraden, mit Veranstaltungen. Natürlich ist es auch ein Arbeitsfeiertag. Also die Leute merken das auch, dass es diesen Tag gibt. Aber die Bedeutung schwankt so ein bisschen. Also man hat zum Beispiel gesehen, dass nach der Krim-Annexion 2014/15 da sehr viel kam an sozusagen öffentlicher Förderung dieses Tages. Vorher war der vielleicht nicht so im Bewusstsein der Menschen. Anfangs haben sehr wenige Leute überhaupt gewusst, was es damit auf sich hat. 2014 wusste dann ungefähr die Hälfte der Befragten in Umfragen, was das ist. Und jetzt wird er natürlich wieder hervorgeholt, weil jetzt natürlich wieder diese Symbolik der Verteidigung absolute Priorität hat.
Aber die Frage ist ja jetzt, ob den Menschen wirklich zum Feiern, Arbeitsfreiheit jeder gerne unter allen Umständen, aber ob denen im Moment zum Feiern zumute ist. Offizielle Feiern wird es ja vermutlich geben in Moskau und anderswo.
Ja, die gibt es sicher, aber genau, das ist die Frage. Zum Feiern wird den Leuten eher nicht zumute sein, denke ich. Wir haben eine ganz andere Stimmung, als wir das nach der Krim-Annexion hatten. Da war das wirklich für viele Leute ein Fest. Das muss man leider so sagen. Das war nicht nur von oben oktroyiert, sondern das hat für viele Leute eine ganz wichtige Bedeutung gehabt. Natürlich sozusagen von der staatlichen Propaganda gefördert, aber es war ein emotionales Hoch damals, die Krim-Annexion. Das sieht jetzt, denke ich, ganz anders aus. Die Leute sind größtenteils verunsichert und wollen eigentlich, so ist das zumindest meine Einschätzung, die vieler Kolleginnen und Kollegen, möglichst wenig mit diesem Krieg zu tun haben und sind auch zum Beispiel, wenn man sie in Umfragen dazu befragt, wenn Putin jetzt sofort Friedensverhandlungen beginnen würde, dann wäre eine Mehrheit dafür. Also es ist jetzt nicht so, dass das eine aufgepeitschte, kriegslüsterne Gesellschaft wäre, die sich jetzt diesen Tag nimmt, um irgendwie den Krieg zu feiern.
Aber liegt das eher daran, dass man den Staatsmedien und was da über diese militärische Spezialmission erzählt wird, nicht mehr glaubt? Oder ist das eine Folge der Auswirkungen der Wirtschaftssanktionen?
Ja, also Sie sehen immer noch Unterstützung für diese sogenannte Spezialoperation, für den Krieg. Ne? Also in Umfragen sind da immer noch 70% dafür. Wenn Sie jetzt schauen, ungefähr 3/4 sagen sogar, Russland bewegt sich gerade in die richtige Richtung. Aber es ist eben trotzdem nicht so, dass das bedeuten würde, dass es jetzt euphorisch wäre. Und das hat damit zu tun, denke ich, dass diese Spezialoperation jetzt in die Leben der Menschen Einzug gefunden hat. Also der Krieg ist bei denen zu Hause angekommen. Etwa die Hälfte, habe ich gestern gelesen, haben schon bemerkt, dass Verwandte oder Freunde sich irgendwie an diesem Krieg beteiligen müssen. Ja, also das ist wirklich ein gesellschaftliches Ereignis im Moment. Und das macht die Leute natürlich verunsichert. Also sie sehen zum Beispiel, wenn sie sich einfach nur den Telegram-Kanal eines berühmten und wichtigen Menschenrechtsanwalts Pavel Tschikow angucken. Der hat extrem viele Hunderttausende neue Subscribers jetzt, weil die Leute eben nach Wegen suchen, sich individuell von dieser Mobilisierung irgendwie zu distanzieren, irgendwie davon wegzukommen, irgendwie das nicht tun zu müssen. Ja? Und das ist etwas eben, das belastet die Menschen, und ich denke, das wird deswegen auch sich auf die Lust zu feiern ganz deutlich auswirken.
Dieser Abonnentenzuwachs, von dem Sie in dem Fall gerade sprachen, das ist ja zum Teil auch was Praktisches. Die Leute wollen wissen, wie kann ich persönlich für mich verhindern, dass ich in diesen Krieg ziehen muss. Aber wie sieht es denn darüber hinaus überhaupt noch mit Opposition aus? Ich habe es erwähnt, Sie haben ein Buch über Nawalny geschrieben vor gar nicht langer Zeit, allerdings vor Beginn des Krieges. Gibt es denn noch eine Opposition? Gibt es Menschen, die sich offen zu sagen trauen in Russland, dass sie diesen Krieg grundsätzlich für falsch halten?
Ja, die gibt es schon, aber die diese Äußerungen sind natürlich sehr viel weniger geworden. Also erstmal muss man sagen, es gibt Widerstand. Ne? Die deutsche Berichterstattung, die schaut natürlich vor allem dann hin, wenn Leute auf der Straße sind. Und Leute sind im Moment nicht mehr auf der Straße. Die waren zu Beginn des Krieges, dann zu Beginn der Mobilisierung nochmal. Und dann sind sie sehr schnell von der Straße weggeräumt worden. Also sowohl mit Verhaftungen als aber auch mit Strafverfahren. Es laufen im Moment über 350 Strafverfahren, die dann auch mit Gefängnisstrafen enden werden. Ne? In Dagestan haben wir zum Beispiel einer Kaukasusrepublik letztens noch Proteste gesehen. Da sind in einer Woche 30 Strafverfahren angestrengt worden. Das heißt, wer protestiert, riskiert Gefängnis. Und zwar mit einer gar nicht so geringen Wahrscheinlichkeit. Ne? Trotzdem gibt es aber Widerstand. Es gibt also weiterhin anonyme Flugblätter, die verteilt werden, Graffiti, die gesprüht werden, Hackerangriffe, auch Partisanenaktionen, sogenannte, ja, kürzlich erst Festnahmen, als zum Beispiel Anschläge verübt wurden auf Eisenbahnanlagen im Ural. Also es gibt Widerstand, der hat allerdings andere Formen, als wir den so wieder so gewohnt sind. Und diesen Protest, das haben Sie natürlich richtig gesagt, den gibt es im Moment weniger. Das liegt einmal daran, klar, dass diese kollektive Handlung, also auf die Straße zusammen auf die Straße gehen, ist nicht das Nächstliegende, um dieser unmittelbaren Bedrohung durch die Mobilisierung zu entgehen. Da versucht man erstmal eine individuelle Lösung zu finden. Ne? Und da gibt es auch Hilfe, nicht nur dieser Menschenrechtsanwalt, auch die Kommunistische Partei zum Beispiel organisiert solche individuellen Schutzaktionen. Aber es gibt eben auch keine Organisationen mehr, die da vorangehen können, die koordinieren könnten. Ne? Unabhängige Medien sind auch größtenteils blockiert. Da muss man sich erstmal anstrengen, überhaupt über einen VPN-Client zum Beispiel dazu Zugang zu finden. Und dann gibt es auch kaum Chance auf Erfolg. Ne? Also in Russland hat man halt wirklich wenig Fälle gehabt, wo man sehen kann, dass Protest wirksam ist. Und wenn man diese Fälle nicht vor Augen hat, dann ist das vielleicht auch nicht die erste Strategie, die man nutzt. Ne? Das heißt also, die Leute, die jetzt immer noch auf die Straße gehen oder sich mit einzelnen so Schildern irgendwie an die U-Bahn-Station stellen, die machen das wirklich rein aus einem moralischen Antrieb und nicht aus dem Antrieb, dass sie damit wirklich was erreichen können. Und das haben natürlich nur die wenigsten Leute, wenn man in Rechnung stellt, dass man sich da einer sehr realen Gefahr aussetzt. Ne?
Der Politikwissenschaftler und Osteuropa-Experte Jan-Matti Dollbaum im Deutschlandfunk Kultur über den heutigen Tag, der 4. November seit 2005 wieder ein offizieller Feiertag in Russland ist, der Tag der Einheit des Volkes. Herr Dollbaum, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Ja, gerne. Vielen Dank.
Vielen Dank Ihnen.